Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Vivian.
Svensson. Und ihr seid ja auch da. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, dass ihr zuhört bei Kopfsalat und der Sonderedition Suizidprävention. Die vergangenen beiden Folgen haben wir gesprochen über Suizidprävention und wie Funk, Fernsehen und Film dabei helfen können.
Genau, und die Medien im Allgemeinen. Und da haben wir auch schon darüber gesprochen, wie das Netz und wie soziale Netzwerke helfen oder auch verschlimmern können. Und in den kommenden beiden Folgen sprechen wir nur konkret jetzt über digitale Gesundheitsanwendungen.
Digitale Gesundheitsanwendungen, DIGA werden die auch genannt. Das sind Apps. Manche davon sind verschreibungspflichtig. Mit denen kann man, wenn man psychische Störungen hat, quasi sowas wie so eine KI-Therapeuten benutzen, anwenden. Und zwar wann man möchte. Und das auch mit den therapeutischen Hintergründen, die ein echter Therapeut, eine echte Therapeutin auch machen würde.
Hast du irgendwas in der Art schon mal verwendet oder sei es auch nur eine Smartwatch oder irgendwas, was so trackt und dir Informationen gibt?
Ja, total. Also und weil diese 10.000 Schritte, allein dieser Schrittezähler hilft mir total. Und also man ahnt es, man merkt es auch am Körper, wenn man genug Schritte macht jetzt zum Beispiel. Das ist so ein billiges Beispiel. Aber es hilft und motiviert mich zu sehen, dass ich die dann mache. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und schlecht ist, wenn ich es nicht mache, aber das motiviert ja dann auch wiederum. Und deswegen, ich bin dafür, dass man sich so selber so hackt.
Ja. Du? Nur aus Recherche und beruflichen Gründen, so konkret in der Anwendung, in keinster Weise. Ich bringe keine Erfahrung mit, aber eine Frau, der solche digitalen Gesundheitsanwendungen geholfen haben, bei ihren psychischen Problemen und vor allem bei deren Bewältigung, ist Winnie. Winnie ist 1990 mit ihrer Familie aus Südsudan nach Berlin gekommen und sie hat Sprach- und Literaturwissenschaften studiert. Sie schreibt auch selber und wir freuen uns sehr, dass du dir für uns Zeit nimmst. Herzlich willkommen, Winnie.
Hi, danke schön für die Einladung.
Wir freuen uns total. Und du bist ausgebildete Erzieherin auch noch, ne?
Genau.
Ist es okay, wenn du uns erstmal erzählst, was eine Borderline-Störung ist? Weil das ist quasi der Grund, warum du eine digitale Gesundheitsanwendung benutzt. Aber erstmal müssen wir ja verstehen, was ist das, was macht das, wie ist das im Alltag? Also ja, erzähl gerne mal.
Also die Borderline, das ist eine Persönlichkeitsstörung, das heißt emotional instabile Persönlichkeitsstörung Typ Borderline. Und das äußert sich vor allem irgendwie durch Störungen in der Impulsivität, in der Instabilität von Beziehungen, Stimmung und dem Selbstbild. Das heißt, man ist oft sehr unsicher darin, wie man sich selbst wahrnimmt, wie man andere wahrnimmt. Und ganz wichtig ist auch die Impulsivität, also dass man emotional instabil ist. Das heißt, man ist sehr nah an Emotionen dran. Man sagt auch, dass Borderliner die Emotionen irgendwie bis zu 7-mal stärker spüren. Das heißt, es ist permanent so eine Achterbahn der Gefühle, so beschreibt man das auch oft. Und es ist sehr, sehr schwer zu steuern und als ob die Gefühle einfach über einen reinbrechen. Und man fühlt sich einfach oft sehr ausgeliefert. Ja.
Wie kann ich mir das so vorstellen im Alltag? Was bedeutet das für dich, für das alltägliche Leben?
Für mich bedeutet das in Bezug auf die Gefühle, dass ich sehr oft gibt es so kleine Auslöser, zum Beispiel jemand kritisiert mich, jemand guckt mich ein bisschen schief an oder irgendein kleiner Anlass führt dazu, dass ich oft unverhältnismäßig mir das zu Herzen nehme oder unverhältnismäßig mit Emotionen darauf reagiere. Zum Beispiel sagen wir mal, wir treffen uns heute und du sagst, weiß ich nicht, irgendwie, was sind denn das für Schuhe? Ja. Und ich höre, wie läufst du denn rum? Gott, wie läufst du denn rum? Ist doch voll peinlich. Guck mal, wie du aussiehst.
So als Übersetzung in deinem Kopf.
Genau.
Passiert das
dann. Und ganz oft irgendwie passiert im Kopf irgendwas, dass man irgendwas bewertet und das nicht immer zur Situation passt und dass man auch einfach alles als Ganzes sieht. So. Und das führt dann halt dazu, dass die Emotionen sehr stark sind und ich denke, okay, die Person kann mich nicht leiden, sie macht sich über mich lustig, dann denke ich, okay, ich bin ein Clown, ich bin lächerlich, alle schauen auf mich herab. Und dann irgendwie wird alles so verallgemeinert, katastrophisiert und oft kommt man dann, wenn man sich nicht damit beschäftigt, kommt man manchmal sehr schwer aus solchen Emotionen dann wieder raus. Ja.
Du sagst, das ist also sowas, du kannst es nicht steuern. Wie reagierst du denn dann? Also jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel mit den Schuhen. Also du fühlst dich dann schlecht und denkst so, aber was machst du denn dann? Wie merkt der andere das?
Es kann sein, dass ich in so einen Modus verfalle von Selbsthass, dass ich mich total schäme, dass ich dann nach Hause laufe und das Gefühl habe, alle schauen mich an, dass ich mich zurückziehe, dass ich mich vor mir selbst ekel. Und dann gibt es halt auch, daraus resultieren dann auch wieder so komorbide Störungen. Zum Beispiel, ich habe noch eine Essstörung, dass ich denke, okay, Leute finden mich ekelhaft und ich bin hässlich und sehe nicht gut aus. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass ich irgendwie so Verhaltensweisen zeige. Also bei mir eine Bulimie, dass ich mich erbreche. Andere tun sich selber weh. Mich betrinke oder Drogen nehme oder also Suizidgedanken sind halt dann.
Das muss man ja bei sich selber dann, also man beobachtet sich ja dann vermutlich selber, stellt das fest, aber wie bist du dem dann auf die Schliche gekommen, worum es sich handelt? Das ist ja sicherlich ein Prozess.
Ich habe ganz früh gemerkt, dass ich oft gemerkt habe, dass ich weiß nicht, wer ich bin. Das ist so ein Gedanke, den ich oft hatte, dass ich sehe, dass andere Leute irgendwie stabiler sind in ihrer Meinung, in ihrer Selbstwahrnehmung, was finde ich gut, was finde ich schlecht. Und das sind Sachen, die bei mir oft nicht da waren. Ich habe immer mich oft angepasst an die Leuten, mit denen ich zusammen war. Das heißt, zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn die Person das gut findet, fand ich das auch gut irgendwie. Aber wenn ich alleine war, hatte ich Probleme, mich irgendwie zu positionieren oder zu wissen, wer ich bin und was ich mag sogar. Das ist mir aufgefallen. Dann Selbstwertgefühl war immer ein großes Problem, dass ich mich entweder überhaupt gar nicht mag, aber ich muss dazu sagen, es gibt auch noch das andere Extrem, dass wenn ich mich mag, dann mag ich mich sehr, sehr. Und das ist auch so ein Symptom von Borderline. Man spricht irgendwie von so einem Schwarz-Weiß-Denken, dass es für mich ganz schwer ist, irgendwie die Zwischentöne zu erkennen. Wenn ich, wie gesagt, erstmal aufs eigene Selbstbild bezogen, wenn ich mich mag, dann finde ich mich optimal. Wenn ich mich nicht mag, finde ich mich total minderwertig und widerlich. Und dazwischen ist meistens nicht so viel los. So.
Mhm. Als wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wie das im Alltag ist und wie das bei dem Beispiel ist mit diesen Schuhen, ne, ist das dann was du mit dir, was nur in dir vorgeht? Oder ist das dann auch was, wo du dann mit den anderen redest und sagst, warum bist du so gemein zu mir oder so? Oder ist es ein Phänomen von Borderline, dass die Menschen das vor allem mit sich selber ausverhandeln und in ihren Minderwertigkeitsgefühlen dann untergehen und so? Oder wie ist das bei dir gewesen?
Oft mache ich das dann mit mir selber aus. Dadurch, dass ich so angepasst bin und gefallen möchte, mache ich viele Sachen mit mir selber aus. Aber es gibt auch Situationen, je nachdem, wie ich gerade mit mir selbst bin. Wenn ich mich gerade sehr gern habe, dann konfrontiere ich auch Leute, dann reagiere ich auch und dann bin ich zum Beispiel auch sehr aggressiv, sehr wütend und genauso streng, wie ich mit mir selber bin, genauso wie mein Selbstbild so diesem Schwarz-Weiß oft dieses Schwarz-Weiß-Denken beinhaltet. Genauso ist es oft bei anderen, gerade Leuten, die mir nahestehen, dass wenn dann irgendwie irgendwas Negatives kommt, dass ich dann auf einmal auch nur noch das Negative sehe und die Person quasi zu meinem Erzfeind wird innerhalb von kürzester Zeit. Und dann kann ich auch wieder unverhältnismäßig wütend, aggressiv sein und ja, alles, was dazu gehört.
Ist dir das dann gespiegelt worden von anderen Menschen und das hat dazu geführt, dass du gemerkt hast, oh, ich schieße hier irgendwie übers Ziel hinaus oder es ist nicht mehr der Situation angemessen?
Ja, ja. Es gab auch Situationen, zum Beispiel mit einer Arbeitskollegin irgendwie, dass ich dort angerufen habe und Hilfe brauchte. Und ich habe vorher schon gedacht, so, oh nee, jetzt muss ich die fragen, ob ich Hilfe brauche und ich bin voll eine Belastung und es ist, vieles geht dann im Kopf irgendwie ab und dann rufe ich sie an und sie gibt mir einfach nur eine sehr schnelle Antwort oder ist gerade gestresst und sagt so, das muss doch eigentlich da und da zu finden sein. Und dadurch, dass ich vorher schon dieses Kopfkino hatte und sage, so, ich bin eine Belastung und so, dann denke ich so, weißt du eigentlich, wie viel Überwindung es mich gekostet hat, dich anzurufen und jetzt rufe ich dich an und du kommst mir irgendwie so eklig oder wimmelst mich so ab oder hast kein Verständnis dafür, dass ich... Und das weiß sie gar nicht. Das weiß sie nicht, dass ich so, dass für mich so schwer ist, nach Hilfe zu fragen, weil es irgendwie auch schon wieder mich darin bestätigt, ich bin unfähig, ich kann nichts. Und dann will ich Verständnis von ihr dafür, aber sie weiß gerade gar nicht irgendwie, wo das herkommt oder so.
Wie bist du dann, wie hast du selber dann gemerkt und den Weg dazu gefunden zu merken, ey, das ist nicht nur, ich bin jetzt nicht nur extrem oder ich bin halt besonders kritisch, also weil zum Beispiel, ich bin von so einer, also Einwandererkind auch sozusagen, ja, und dann, da hat man ja quasi per Default dieses Ding, okay, die sind anders, ich bin anders, ne, so, und dann ist es quasi so ein sowieso der Modus, in dem man in diese Welt und in diese Gesellschaft kommt, zu finden, wo ist es unterschiedlich, wo muss ich mich anpassen, was muss ich lernen, was merke ich, dass es anders ist, was ich aber für mich behalten will. Also man ist sowieso ständig am Abgleichen. Also man könnte ja auch denken, das ist einfach was, was normal ist für die Situation, in der ich bin. Ne? Und wann hast du dann gemerkt, nee, das geht darüber hinaus, es ist extremer. Und wie hast du dann den Weg gefunden, tatsächlich zu sagen, okay, das ist echt eine Persönlichkeitsstörung, wie ja Borderline definiert ist.
Ja, glücklicherweise muss ich das nicht selber rausfinden. Es war so, dass ich, es war auch so eine Situation, da habe ich eine Aufgabe gehabt für meine Arbeit und ich habe die nicht sorgfältig gemacht. Und dann hat mich eine Arbeitskollegin angerufen und hat gesagt, du Winnie, du hattest diese Aufgabe, ich habe das gerade geguckt, das passt irgendwie nicht. Das ist irgendwie nicht, da ist nicht was, irgendwas nicht ganz richtig. Und die Reaktion war, darauf war, dass ich mich unfassbar geschämt habe. So. Und ich habe auch, es gibt auch diese Glaubenssätze und vielleicht hat das auch ein bisschen zu tun irgendwie mit meinem Migra-Hintergrund irgendwie, wenn deine Eltern in dieses Land kommen und dir sagen, du musst gut sein, du musst besser sein, du musst auch besser sein als die Deutschen. So, du darfst keine Fehler machen. Das sind Sachen, die sich krass eingeprägt haben bei mir. Und dann hat das halt so gekickt irgendwie. Das war, und dann habe ich halt mich so geschämt, ich habe mich so, ich war so wütend auf mich selber, ich konnte mir das überhaupt nicht vergeben. Ich habe dann auch wieder dieses Verallgemeinern irgendwie, du bist schlecht in allem, du kannst gar nichts, du bist zu dumm für alles und alle anderen wissen das und lachen über dich und schauen auf dich herab. Und diese Gedanken sind immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, mich davon abzugrenzen. Und letzten Endes ist das ja dann auch in einem Suizidversuch resultiert. Weil ich mich selber so gehasst habe. Ich dachte, ich kann nie wieder zur Arbeit gehen. Wie die Leute. Eine Kleinigkeit. Ich habe eine Kleinigkeit nicht ganz sorgfältig gemacht. Genau. Infolge dieses Suizidversuchs bin ich dann in ein ins Krankenhaus gekommen und da dann auch länger dort geblieben auf der psychiatrischen Station und da wurde mir dann das erste Mal die Diagnose Borderline gestellt.
War das eine Erleichterung vielleicht sogar? Also zu wissen, das hat einen Grund und man kann das behandeln. Also hört sich vielleicht komisch an, ja, weil das ist ja eigentlich eine Diagnose, die man erstmal vielleicht nicht so gerne hätte. Aber für dich, wie war das?
Auf jeden Fall, für mich war das auf jeden Fall eine Erleichterung. Das ist auch, ja, es hört sich gar nicht dumm an. Das ist total, ich habe mich ja immer gefragt, was stimmt mit mir nicht? Und aber ich habe auch irgendwann schon mal was von Borderline gehört. Und zwar hatte ich mal einen Partner und das war auch ein cooler Typ und er hatte eigentlich allen Grund, sehr selbstbewusst zu sein und irgendwie, aber ich habe halt gemerkt, dass er so in Konfliktsituationen einfach eingefroren ist. Wie paralysiert, er konnte gar nicht in Konfliktsituationen gehen und ich habe mich immer gefragt, woher das kommt und irgendwann habe ich gefragt, was ist denn mit dir so, wieso bist du denn dann so ängstlich, wenn es irgendwie einen Konflikt gibt? Und dann hat er mir gesagt, so, oh, meine Ex-Freundin, die war Borderlinerin, so, die hat mich gebrochen, so, weißt du, irgendwie ging das anscheinend.
Weil sie so extrem reagiert hat dann auf ihn, oder?
Genau, vielleicht so extrem reagiert und ihm auch Schuldgefühle gegeben, vielleicht wenn sie sich dann selbst was antut oder irgendwie so. Und das hat dazu geführt, dass er da irgendwie so total angstgesteuert war dann. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was es bedeutet, und aber irgendwann habe ich das mal gegoogelt, weil er das öfter gesagt hat. Und da bin ich halt über ein Video oder einen Artikel irgendwie gestoßen, was Borderline ist. Und ich habe echt immer gedacht, krass, so geht's mir die ganze Zeit. Das ist genau das, was ich die ganze Zeit versuche, zum Beispiel meinem besten Freund zu erklären. So. Dieses, dass irgendwas in dir explodiert, dass du nicht weißt, wer du bist, dass du diese Minderwertigkeitsgefühle, dieses Schwarz-Weiß, dieses Ambivalente, dieser Hass manchmal oder auch Liebe. Ach, ist auch sehr intensiv. Und da habe ich das schon mal so zur Kenntnis genommen, habe ich ein bisschen damit befasst, aber dann habe ich das dann auch wieder so liegen lassen. Aber ich habe für mich schon abgespeichert, so irgendwie, das passt zu mir. Aber dann diese Diagnose offiziell zu bekommen, das war eine krasse Erleichterung, weil ich gedacht habe, so, mir ging es ja zu dem Zeitpunkt sehr schlecht. Und ich habe dann gedacht, okay, jetzt habe ich diese Diagnose, jetzt, das heißt, jetzt kann man mir auch irgendwie helfen. Mhm.
Hättest du dir vorstellen können, dass es einen anderen Weg gegeben hätte, dass dir das bewusst wird? Also du sagst, du hast darüber ein Video gesehen, dann dachtest du schon mal so, irgendwie passt das auf mich. Aber klar, dann parkt man das auch wieder im Hinterkopf. Was hätte vielleicht dir begegnen müssen, dass du gesagt hättest, oh, das passt zu mir, da muss ich mich drum kümmern? Kannst du dir da was vorstellen?
Ja, das drum kümmern ist halt so ein Problem. Ich weiß, viel später, nachdem ich das erste Mal dieses über Borderline was gelesen habe, dann gab es eine Zeit, da ging es mir plötzlich auch wieder sehr, sehr schlecht. Und dann habe ich mich von meiner Hausärztin überweisen lassen für so ein Erstgespräch bei der Therapie, weil ich dachte irgendwie, ich bin depressiv, weil ich einfach permanent geweint habe.
Das war noch vor dem Suizidversuch oder danach?
Genau, genau.
Ach, das war davor, okay.
Und da habe ich mich der Sache schon mal angenommen. Aber dann ist es ja irgendwie so, dann irgendwann musst du dich selber kümmern, musst TherapeutInnen abtelefonieren und wirst immer wieder abgelehnt und dies, das. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, ja gut, ach, ich kümmere mich darum in den Semesterferien. Ach nee, ich kümmere mich darum, wenn ich mit dem Studium fertig bin. Ach nee, ich kümmere mich im Herbst darum, weil da bin ich eh zu Hause, keine Ahnung. Mhm, ja. Und dann habe ich das irgendwann liegen lassen. Also ich hatte schon irgendwann auch den Impuls oder die Notwendigkeit gesehen, dass da irgendwas passieren muss.
Und in diesem Erstgespräch, da hat, was hat hier da die Therapeutin gesagt?
Da wurde mir eine Depression diagnostiziert, aber diese Erstgespräche sind meistens erstmal einfach so, dass man irgendwie in dieses System erstmal reinkommt. Ne? Die geben dir meistens auch irgendeine Diagnose einfach, damit du dann damit weitergehen kannst. Die müssen irgendwas ankreuzen. Und es ist halt ein Gespräch von eine Dreiviertelstunde und danach siehst du die in der Regel nie wieder, sondern immer für diese Erstgespräche kriegt man ziemlich leichten Platz.
Mhm. Und dann musst du dich aber selber kümmern. Also das heißt, dass die Tatsache, dass du quasi dann mit einer Diagnose im System bist, die hilft dir dann eigentlich aber nicht.
Nee. Also du musst dich dann selber drum kümmern. Genauso war es ja auch, als ich aus der die erste Mal die Borderline-Diagnose bekommen habe in der Psychiatrie. Da hieß es dann auch irgendwann so, das ist jetzt hier eine Liste von TherapeutInnen, sieh zu. Und da bevor ich entlassen wurde. Und da musste ich auch total weinen und kam überhaupt, konnte es gar nicht glauben, weil ich dachte, ernsthaft? So soll ich jetzt, ich dachte, ich kriege jetzt Hilfe. Ich dachte, ihr helft mir, das zu organisieren. Ich dachte, ihr nehmt mich irgendwo auf oder so. Aber ich schicke mich jetzt nach Hause mit einer Liste und
Das heißt, in der Situation sind eigentlich die Hürden viel zu groß, weil so sehr kann man sich in der Situation gar nicht selber motivieren wahrscheinlich. Ne?
Genau, und man muss auch davon ausgehen, dass viele Leute kümmern sich ja erst um ihre psychische Gesundheit, wenn der Leidensdruck ziemlich groß ist. Und da die Energie aufzubringen, auch diese Wartelisten und Absagen am Telefon irgendwie auszuhalten und da irgendwie dran zu bleiben, das ist ziemlich unwahrscheinlich.
Hätte dir ein Umfeld geholfen? Also wenn du eine Person an deiner Seite gehabt hättest, die dich da auch supportet, die sagt irgendwie so, hey, ich telefoniere die Leute für dich durch oder ich bin dabei. Weil das ist ja wahrscheinlich auch ein Faktor, ne? Ist man mit der Situation alleingelassen oder hat man da Familie, Freunde, wen auch immer?
Ich denke mal, wenn ich jemanden gefragt hätte, dann hätte jemand auch mir geholfen. Aber was, ich frage mich in dem Moment, was kann die Hilfe sein, dass jemand neben dir sitzt und während du diese Liste abarbeitest oder ob jemand diese Anrufe für dich macht oder ich weiß es nicht.
Wie ist es denn überhaupt? Also weil du es ja auch gerade ansprichst, ne? Also wenn ich jemanden gefragt hätte, als du das selber gemerkt hast, auch vielleicht schon nach diesem Erstgespräch, aber dann auf jeden Fall, nachdem du dir die Diagnose hattest, wie hast du denn deine Freunde und deine Familie mit dazugeholt? Weil wenn ich höre, dass bei Borderline das Problem ist, dass man sagt, oh, ich bin ja so schlecht und Dings, dass man das vielleicht auch gar nicht sagen will, weil man sich auch dafür noch schämt. Oder wie funktioniert das? Wie war das dann bei dir?
Ja, ich habe doch ziemlich viel darüber gesprochen mit meinem Umfeld. Zum Beispiel, es gab Leute, die wussten, dass es mir schlecht ging. Also ich habe so 2-3 Leute aus meinem Umfeld wussten halt auch, dass ich dann in dieser Psychiatrie war und die wussten dann halt auch direkt von meinem Suizidversuch. Aber das wollte ich halt vielen Leuten auch nicht erzählen.
Ja.
Und dann irgendwann habe ich halt gemerkt, wenn ich anderen Leuten davon erzähle, dass ich oft nicht so ernst genommen werde, weil mein Problem oder ein Problem vielleicht, was vielleicht auch andere Borderline oder Leute mit anderen Diagnosen haben, ist, dass ich halt richtig gut funktioniere. Ich bin angepasst, ich habe in mir diesen Glaubenssatz, ich darf keine Fehler machen, das heißt, ich liefere immer ab, so, sei es auf Arbeit oder sonst wo. Ich trage auch viele Sachen mit mir selber aus und dadurch war das oft so, dass Leute gesagt haben, ach weißt du was, ich bin auch manchmal sehr traurig und sehr wütend und ich habe auch diese Impulse, ja ich, was, also das, diese Kriterien sind oft Dinge, die Leute aus ihrem Alltag kennen und es ist schwer zu verstehen, dass halt die Intensität und die Dauer und dass das irgendwie die Diagnose erst ausmacht. Aber sonst sind das alles Sachen, die Leute kennen und deswegen ist es nicht so irgendwie...
Wird es gar nicht so ernst genommen.
Wird es gar nicht so ernst genommen. Ist auch schwer zu erklären, ja.
Das heißt, Prävention bedeutet auch eben extrem, sich nicht nur in Anführungszeichen um die betroffenen Personen zu kümmern, sondern insbesondere auch für Nicht-Betroffene, damit sie ihre Ohren mehr öffnen und ihre Antennen besser ausbilden können, um sowas dann ernst zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Was wären denn so Reaktionen gewesen, die du dir gewünscht hättest von Menschen, denen du, also wenn du schon mal den Mut zusammennimmst und denen quasi erzählst, was mit dir los ist, was wären so Reaktionen oder was waren vielleicht auch Reaktionen, wo du gesagt hast, ey, das ist jetzt cool, das hilft, das hat sich gelohnt, der Mut war gut?
Ich hätte mir gewünscht, dass Leute einfach sich selber auch so ein bisschen educaten, dass sie sagen, okay, das betrifft jetzt meine Freundin, zum Beispiel meine Tochter. Und dass sie sich selber dann auch ein bisschen so wie so eine kleine Fortbildung machen. Im Internet gucken, okay, was bedeutet das? Und dann mit mir darüber reden oder so. Mhm. Dass ich mich irgendwie ernst genommen fühle und dass sie vielleicht auch selber... vielleicht, wenn sie Symptome sehen, sagen, okay, was hat das mit dir zu tun? Hast du das auch? Wusste ich gar nicht. Kannst du mir davon erzählen? Und das hätte ich mir gewünscht, ja. Und das habe ich auch zum Teil bekommen, aber manchmal halt auch nicht.
Hm. Ja, man hört, dass du damit alleine, also dass das bestimmt schwer ist, dass man weiß, man ist damit allein und die anderen machen nichts. Die macht eine ganz doofe Dynamik wahrscheinlich.
Man wird nicht gesehen. Ne? Also gut, da arbeiten wir dran, dass sich das weiterhin ändert. Und wie ist denn dein Weg verlaufen? Also du hast dann nach dem Klinikaufenthalt hast du diese Liste bekommen, hier telefonier mal durch und irgendwie bist du tatsächlich dann zu einer Therapie gekommen, richtig?
Ja, da hatte ich ziemlich viel Glück gehabt. Und zwar hatte ich eine Freundin und sie hatte eine Therapeutin und hat mich quasi so vermittelt. Irgendwie hat sie gesagt, ja, ich weiß, sie hat vielleicht noch Kapazitäten, ich mache das klar. Es war dann so ein Connection-Ding. Da habe ich Glück gehabt und das war eine systemische Therapie, die ich gemacht habe. Da habe ich vielleicht ein Dreivierteljahr gemacht oder so. Und ja, das war jetzt vielleicht nicht ganz zufriedenstellend. Also für mich war es nicht so optimal. Ich glaube, das Problem da war für mich, also so sehe ich das, so cool die Therapeutin auch war, aber da, glaube ich, wurde ich auch wieder nicht ernst genommen. Ich bin dahin gekommen, als es mir halt sehr schlecht ging, so ziemlich bald nach diesem Suizidversuch. Und dann, ja, Borderline bedeutet halt auch Stimmungsschwankungen. Enorm. Und nachdem ich ein paar Mal da war, wo es mir sehr schlecht ging, und dann irgendwann kam so eine Phase im Sommer, wo ich vielleicht dreimal hintereinander da war und ich war auf dem absoluten Höhenflug. So. Ich hatte nur irgendwie gute Laune und manchmal, wenn es einem gut geht, vergisst man das alles. Manchmal denke ich auch so, ich bin geheilt. Ich habe jetzt, ich mache ja auch eine Selbsthilfegruppe, die hat den Schwerpunkt Borderline und Sucht. Und da haben wir neulich darüber gesprochen und da hat jemand auch gesagt, manchmal, wenn ich nicht in einer Beziehung bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin geheilt. Und manchmal entladen sich diese Symptome erst durch enge zwischenmenschliche Beziehungen. Und wie gesagt, das ändert sich auch immer. Und zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass ich ein paar Mal hintereinander sehr gut drauf war. Und dann hat sie mir irgendwann auch so gesagt, ach du, ich glaube, wir sind fertig. So, und ich habe gesagt, naja, ich würde vielleicht auch, okay, aber ich würde dann vielleicht auch mal gerne eine DBT machen und so.
Was ist das?
Dialektisch-behaviorale Therapie. Das ist eine Therapieform, die ganz oft bei Borderline angewendet wird. Und dann meinte meine Therapeutin auch, ach du, nee, ich glaube, das ist schon okay. Ich glaube, du bist jetzt irgendwie, you're good. Ja, und ja, das war irgendwie dieses Muster von sich anpassen, anderen gefallen zu wollen. Ich mache das sogar auch im Umgang mit TherapeutInnen, dass ich dann auch wieder der Person gefallen will und zeige, wie gut ich bin, wie eloquent ich bin, wie gut mir alles gelingt und so. Und ich glaube, vielleicht hat das auch ein Stück weit dazu geführt, dass sie gesagt hat, ne, guck mal, die funktioniert doch super.
Und was hast du dir dann bei dieser dialektal-behavioralen Behavior, Verhalten, steckt da drin, erhofft und hast du sie bekommen?
Ja, ich muss mal, nein, stimmt gar nicht. Und zwar so ging es dann nämlich weiter. Ich war dann getrennt von meiner Therapeutin und dann habe ich aber trotzdem gegoogelt. So, ich habe trotzdem gesucht in DBT-Therapie oder Borderline-Therapie. Irgendwie, ich habe einfach versucht, irgendwas zu finden. Und da bin ich auf Priovi gestoßen. Diese digitale Gesundheitsanwendung. Und zu dem Zeitpunkt war Priovi nicht auf dem Markt, sondern es war in der Testphase und die haben so Testpersonen gesucht, die diese App testen.
Studienteilnehmer.
Genau.
Okay.
Und dann habe ich da angerufen. Mir wurden ein paar Fragen gestellt und dann haben sie gesagt, ja, du kannst diese App für uns testen und das habe ich dann gemacht. Also das war dann,
okay,
und
krass.
Das ist gar nicht an DBT angelehnt, das ist angelehnt an die Schematherapie. Das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber es gibt auch viele ähnliche Komponenten. Also es ist,
und kannst du uns beschreiben, wie das konkret vonstatten geht, die Anwendung? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich die noch nie gesehen habe?
Also, es ist wie eine, genau, es heißt digitale Gesundheitsanwendung, aber es ist einfach eine App. Die holst du dir auf dein Handy, aber die kannst du auch auf dem Computer benutzen. Und dann wirst du so eingeführt. Es gibt so eine ganz liebevolle, liebe Stimme, die dich so ein bisschen durch die App führt und sagt so, oh.
Mann oder Frau?
Das ist eine Frau, wie so eine liebe Tante, die dann sagt so, ja, du kennst wahrscheinlich das und das und das. Und dann, du kennst wahrscheinlich diese Gefühle. Und ich kann verstehen, dass es dir ganz oft nicht gut geht damit. Aber ich bin jetzt da, um dir zu helfen, dass du in Zukunft besser damit umgehen kannst. Und das ist schon, und das ist schon so schön. So wirst du erstmal irgendwie aufgenommen, ja. Und dann gibt es noch so Fallbeispiele. Zum Beispiel, es gibt Fallbeispiele, wo eine so fiktive Person mit Borderline irgendwie ihre Biografie erzählt wird, aber auch Situationen, in denen ihre Symptome stark sichtbar sind. Und das ist erstmal so auch, also es gibt so einen psychoedukativen Teil, wo erstmal man rausfindet, was ist Borderline, was sind diese typischen Situationen, was sind diese Emotionen und genau. Und dann gibt es halt Übungen. Es gibt
Was wird da geübt?
Wichtig für die Schematherapie ist zum Beispiel, dass man sagt, es gibt verschiedene Anteile in uns allen. So. Und diese, das sind Modi, heißt sie da. Und die steuern unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln. Und wir verfallen oft bei Überforderung oder gerade Menschen mit Borderline verfallen dann in diese Modi. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass mich mein Partner, meine Partnerin verlassen will. Und dann verfalle ich in so ein kindliches Ich. So, und dieses Kind, das Angst hat, verlassen zu werden. Und ich reagiere dann auch wie ein Kind, dass ich klammer, dass ich weine, dass ich Druck ausübe, dass ich verzweifelt bin, was vielleicht in dieser Situation gar nicht angemessen ist. Und das heißt, ich lerne erstmal, es gibt diese verschiedenen Modi. Es gibt das verletzliche Kind, es gibt den strafenden Erwachsenen, es gibt das wütende Kind und solche Sachen. Und das sind dysfunktionale Modi. Aber es gibt zum Beispiel auch den gesunden Erwachsenen. So. Und es, und man lernt halt zum Beispiel, okay, sich im Alltag einfach zu fragen, okay, was würde der gesunde Erwachsene in dieser Situation tun? What would Jesus do? Du lernst so einen kleinen Schritt zurückzunehmen aus der Situation und mal so eine Außenperspektive drauf zu werfen. Außerdem ist es ganz wichtig, Achtsamkeit ist ein wichtiges Tool bei der Schematherapie, aber auch bei der DBT. Es gibt so Übungen, wo man halt irgendwie einfach in sich reingeht und stell dir vor, du bist gerade an einem sicheren Ort und das sind so Übungen für den Alltag, wo du einfach dich auch mal so zur Ruhe kommst oder auch mal in dich reinspürst, ey, wie geht's mir denn eigentlich? Das ist eine Sache, die ich auch jetzt erst ganz spät gelernt habe, dass ich ab und zu mich frage, wie geht's mir denn eigentlich und was brauche ich denn gerade? Und ja.
Funktioniert sowas auch in einer akuten Situation, also dass du deine Impulsivität dann dadurch zu steuern verstehst, dass du das erkennst und dann schon anfängst, darauf zu reagieren?
Bestenfalls sollte das so irgendwann funktionieren, aber eigentlich geht es viel mehr darum, sich selber kennenzulernen und die frühen Signale zu erkennen. Oft fühlt es sich so an, wenn man einen Wutausbruch kriegt oder einer Impulshandlung nachgeht. Oft fühlt sich das an, als ob man innerhalb von 10 Sekunden irgendwie auf 100 ist. Egal in welche Richtung jetzt. Aber eigentlich ist es nicht so. Oft gibt es schon so kleine Signale, dass ich zum Beispiel eine Achtsamkeitsübung ist zum Beispiel jetzt einfach mich hinzusetzen, zu atmen, zu merken, ey, wie geht's mir? Ist mein Kiefer angespannt? Ist meine Atmung flach? Wie fühle ich mich gerade in dem Raum? Zum Beispiel jetzt gerade, ich habe ein Kloß im Hals, weil vorhin eine Emotion hochkam, der ich nicht nachgehen konnte. Und jetzt sitzt diese Emotion da. Und eigentlich...
Wie können wir da helfen in so einem Gespräch?
Ich glaube, ihr macht es ganz gut. Ich glaube, ihr habt das gerade auch gemerkt, dass ich jetzt gerade fast weine. Mhm. Und dass ihr euch davon einfach nicht irritieren lasst und einfach mal kurz innehaltet und das einfach zulasst oder vielleicht fragt, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt on air machen muss, aber einfach sagt so, was ist gerade in dir passiert, was hat dich gerade aufgewühlt oder so.
Ja, betrifft uns wahrscheinlich alle in unserem Alltag, Raum für Emotionen zu schaffen, sowohl für unsere eigenen als auch für die der anderen.
Ja, aber...
Und die auch zu vermitteln, wir sind da, du bist nicht alleine und es ist okay, weißt du? So, wieso? Ich versuche das mit den Augen zu geben oder so. Was ist denn dein sicherer Raum? Was hast du da für dich gefunden, wenn diese Achtsamkeit... Also wir haben in der vorigen Folge über Suizidprävention quasi gelernt, ja, von Thomas Niederkrotenthaler, der so ein wichtiger Forscher ist, dass viel zu wenig, wenn es um Suizidprävention geht, darüber geredet wird, was hilft. Und ich glaube, wir haben das beide jetzt so voll auf dem Schirm zu sagen, erzähl, wie du es geschafft hast, so erzähl, was für ein Power-Girl du bist. Und nicht in so einem überhöhten Sinne, sondern sag, wie macht man das? Ja, wie ist das Werkzeug? Deswegen fragen wir da gerade so nach. Deswegen interessiert mich auch, was ist dein sicherer Raum? Einfach nur so als Beispiel, dass Leute sich da was abgucken können.
Also der sichere Ort, das ist eine Imaginationsübung. Das macht jeder, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe mein sichere Ort-Übung noch so ein bisschen ausgebaut. Und mein sicherer Ort ist, ich schließe die Augen. Wir haben zum Beispiel in meiner Gruppentherapie, wir haben so Anker. Das heißt, du hast, sei es ein Kuscheltier oder irgendwas, was ein Symbol für dich ist. Und für mich ist es halt ein Symbol, das mich daran erinnert, mit meinem inneren Kind in Verbindung zu bleiben. Das ist eine Spieluhr. Und dann nehme ich mir zum Beispiel diese Spieluhr, kuschel mich ein und gehe an diesen Ort. Bei mir ist das ein Baumhaus. In diesem Baumhaus ist ein Tisch und aus diesem Tisch, so wie man als Kinder so eine Höhle gebaut hat, ist da noch eine Höhle. Und da drinne sitzt dann mein inneres Kind, also die kleine Winnie. Und dann gehe ich halt dahin und dann hat Winnie diese Spieluhr auch. Und dann
Melodie?
Ich weiß gar nicht, was das für eine ist. Die habe ich jetzt neulich erst einem Dreijährigen auf eBay abgekauft.
Super.
Und dann zum Beispiel jetzt kam dieser Kloß im Hals vorhin, als ich darüber gesprochen habe, was ich mir gewünscht hätte von anderen. Ja, und dann nehme ich dieses Kind in den Arm und dann sage ich, wie geht's dir gerade? Was beschäftigt dich gerade? Und dann sage ich zum Beispiel, es gibt ja diese Glaubenssätze, die daran irgendwie, was ist das Problem gerade? Ich habe mich nicht gesehen gefühlt von meinen Eltern und meinen Freunden nicht ernst genommen gefühlt. Okay, dann die Frage, okay, wieso tut das so weh irgendwie? Und dann komme ich darauf, das ist ein Gefühl, das ich von ganz lange her kenne. Das ist ein ganz, ganz altes Gefühl, das irgendwie die kleine Winnie auch schon kennt. Und dann denke ich, okay, aber hinter jedem Gefühl, Emotion steckt ein Bedürfnis. Und welches Bedürfnis steckt jetzt dahinter? Und jetzt das Bedürfnis ist, zu sagen, du bist angenommen, du bist okay, so wie du bist, du bist wichtig und deine Emotionen sind wichtig. Und es tut mir leid, dass du das nicht immer erfahren hast. Und dieses so liebevolle Gespräch führe ich dann mit der kleinen Winnie. So, dann weine ich ganz viel. Was heißt so?
Das ist dann, okay dann, ne? Zu weinen.
Ja, voll. Ich bin auch ehrlich, auch jetzt zum Beispiel, wenn ich weine, das ist auch nicht für mich auch ganz okay. Ich habe zum Beispiel meine Body-Gruppentherapie. Wir weinen da einfach ständig. So einfach jemand erzählt und dann irgendwie laufen die Dämme und es ist irgendwie, niemand ist irritiert davon und reicht man einem Taschentuch und es ist halt total cool. Aber es geht ja halt darum, dass es andere irritiert. Ich meine zum Beispiel, jetzt du würdest du jetzt einfach neben deinen Arbeitskollegen weinen, weil du merkst, du hast diese Emotion in der Brust?
Mal sagen wir so, ich bin nah am Wasser gebaut und auch jetzt, wenn du das erzählst, so würde ich am liebsten, wenn es der Situation angemessener wäre, tatsächlich irgendwie auch weinen, weil es so bewegend ist und weil ich mir sehr vorstellen kann, wie viel das bringt, diese Gespräche mit seinem eigenen Kind sozusagen, mit seiner eigenen Kindpersönlichkeit zu führen. Aber klar, kann ich absolut nachvollziehen, der Raum muss da sein, um das zuzulassen.
Ja, und es ist halt diesem inneren Kind zum Beispiel, das ist halt auch ein Tool, weil ich merke, oft, ich kann für mich selbst dieses Verständnis, diese Selbstliebe, diese Wertschätzung und nicht aufbringen. So.
Aber wenn ich. App gibt dir die?
Die App arbeitet gar nicht so sehr mit dem inneren Kind, aber es sagt halt, es sind diese verschiedenen kindlichen Anteile in dir. Und dass man dann einfach sagt, die sind alle valide und die sind alle echt, kommen alle aus einer sehr alten Kränkung, aus einer sehr alten Verletzung, die wichtig ist irgendwie. Und dass man darauf zugeht irgendwie, dass man das annimmt. Und was ich auch richtig toll finde bei der App, ist, dass wenn man das so einstellt, dann kriegt man jeden Tag eine SMS, die dich daran erinnert, hast du heute eigentlich schon irgendwas Gutes für dich getan? So irgendwie, mach doch mal irgendwie eine Achtsamkeitsübung oder telefonier doch mal mit jemand, den du gern hast. Hast du dir schon mal irgendwie darüber nachgedacht, welche positiven Eigenschaften du hast? Und irgendwie so eine kleinen Sachen, wo man einfach mal Dinge, die man oft nicht macht, so wo man innehält und einfach was Positives für sie.
Ja, aber voll gut auch, dass sie sagt, telefonier doch mal mit jemandem, den du gerne hast, weil auch da, der Alltag ist ja bei uns allen so, ne? 1000 Sachen, hier Dings, ja, mach ich später. Und die App so, nee, mach das doch jetzt. Ja. Und das ist ja wirklich, wenn einem das selber passiert und einer, den man gerne hat, ruft einen an, dann ist es so, wie die Welt bleibt kurz stehen. Also ich finde das cool, dass die App wirklich so diese ganz alltäglichen Sachen, die so oft runterfallen, die aber eigentlich, das ist der Wert im Leben, ne? Also so, nicht das alles, was man erledigt hat, sondern eben dieses Telefonat, das man doch geführt hat. Jetzt hast du aber gerade gesagt, du warst in dieser Studie, ne? So, die hat dir geholfen. Wie hat denn dann das funktioniert? Weil wir wollen ja erklären, wie man in so digitale Anwendungen reinkommt und rankommt. Wie hat das denn dann funktioniert, nachdem die Studie zu Ende war, dass du die jetzt auch immer noch benutzen kannst?
Genau, die Studie, die war dann erfolgreich und heute ist es so, dass man die verschreiben lassen kann von der Krankenkasse. Ich glaube, auf der Website von Priovi findet man irgendwie auch so ein Formular, wo man das irgendwie beantragen kann. Und es ist so vorgesehen, dass das therapiebegleitend eingesetzt wird. Bisher, ich glaube, es ist auch, ja, das ist, so ist es halt vorgesehen. Und ich bin jetzt halt durch diese Studie reingerutscht, aber ich glaube, der reguläre Weg ist, dass man das über die Krankenkasse verschrieben bekommt, ja.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dass die Anwendung in der Regel eben therapiebegleitend eingesetzt wird. Gibt es denn Sachen, wo du sagen würdest, oh wow, das schafft die App sogar oder auf dem Desktop, wie auch immer, das schafft die Anwendung sogar besser als die analoge Therapie?
Ja, also der Vorteil von, was heißt besser, aber der Vorteil von dieser App im Vergleich zu einer richtigen Therapie ist, dass was ich mir auch so gewünscht habe beim Borderline-Verstehen, dass sie halt mobil ist. Du kannst sie mitnehmen. Du kannst zum Beispiel anderen Leuten erklären, wie es dir geht. Du kannst anderen Leuten die App zeigen, dann ist da irgendeine Übung, ein Fallbeispiel von einer Borderlinerin. Und dann kann man das irgendwie so anderen besser erklären. Ja, und Therapie ist ja auch oft so, irgendwie, wenn jemand dich fragt, was hast du in der Therapie gemacht? So, ich habe über dieses eine Gefühl gesprochen oder diesen einen Moment. Und es ist irgendwie ganz schwer, das irgendwie jemandem klarzumachen irgendwie. Aber dadurch, dass du diese App überall mitnehmen kannst, kann man halt auch mal eine Übung zusammen machen. Und,
cool. Okay, das heißt, sie hilft sogar dabei, eben dein Umfeld quasi zu schulen und ein Bewusstsein zu schaffen.
Auf jeden Fall, genau. Und dann auch wieder Anlässe zu schaffen, weiter darüber zu sprechen. Und man kann es halt einfach immer machen. So, erstmal, du wirst einem jeden Tag daran erinnert und du hast diese Übungen, die du machen kannst. Und bei der Therapie ist es auch oft so, dass man einfach wartet auf diesen einen Termin in der Woche. Und dann geht es um deine psychische Gesundheit. Und also natürlich ist Therapie auch immer noch an allen anderen Tagen, findet die statt, indem man das anwendet, was man da bespricht. Aber wenn ich jetzt sage, ich will mich jetzt mit meiner Diagnose befassen und ich habe jetzt gerade die Kapazitäten, mich damit auseinanderzusetzen, dass man das dann einfach machen kann.
Gibt es denn auch was, weil du bist ja quasi jetzt von der Studie, bist du jetzt so der Ultra-Pro-Priovi, die Ultra-Pro-Priovi-Userin. Das heißt, du hast bestimmt auch schon gefunden, was vielleicht sogar noch besser werden könnte in der App. Oder nicht?
Ich habe das ist so Kleinigkeiten.
Ja, voll interessant, komm.
Das Design.
Ja, natürlich kann man sich sagen so, okay, es gibt diese Fallbeispiele von diesen Personen. Natürlich wäre es cool, wenn die noch ein bisschen diverser wären und so und nicht.
Ja, aber das ist keine Kleinigkeit.
Ja, ich war ja auch einmal bei so einem, ich weiß gar nicht, wie war das, so eine Tagung oder so eine Schulung oder sowas von bei Priovi, die haben mich ja mal eingeladen dort bei ihnen. Da habe ich die ganzen Leute getroffen, die an der Entwicklung der App beteiligt waren. Und dann haben sie mich, dann habe ich von meinen Erfahrungen erzählt und die haben mich auch gefragt, was fehlt denn oder was wäre besser? Und da habe ich das auch gesagt und die waren auch total offen, meinten, ja klar, das kann man auf jeden Fall auch machen. Und ich hatte mich damals auch gefragt, ob diese süße Stimme von der Tante, die mich da durch die App führt, ob die bei allen so gut ankommt.
Ja, für mich ich hätte nämlich sofort gedacht, als ich dich gerade gefragt habe, hätte ich sofort gedacht, wie beim Navi, wo du verschiedene Stimmen aussuchen kannst, hätte ich auch gedacht, nicht jeder hat Bock auf eine mütterliche Tante.
Genau.
So, ne? Ja. Sondern vielleicht auch auf einfach so ein Buddy oder so, ne? Je nachdem. Und das ist ja total sensibel. Diese Person, die dich begleitet, das ist ja total, das ist ja schon beim Navi krass.
Ja, ich habe ja auch am Anfang auch ein bisschen damit gefremdelt, dachte so, es ist so vielleicht ein bisschen bevormundend irgendwie wie so. Aber
dich hat sie abgeholt, hast du erzählt.
Genau,
ne?
Aber dann, ich habe das auch dann zugelassen, weil ich habe gemerkt, das ist eigentlich etwas, was mir sehr gut tut, was ich brauche. Das ist auch genau diese Sprechhaltung, die ich selber einnehme, wenn ich mit meinem inneren Kind rede. Und aber ich frage mich, ob das jeder so kann. Vielleicht wirklich, weil ich manchmal bräuchte jemand.
Vielleicht ist man aber auch so gar nicht selber in der Lage, wirklich zu beurteilen, was dann, also ich
wer
würde,
besser wäre.
Ja, ich würde wahrscheinlich Yoda nehmen, aber Yoda würde mir gar nicht helfen.
Aber vielleicht wünscht sich jeder tief im Inneren so eine liebevolle Stimme, die so einen so an die Hand nimmt, wie es. Vielleicht ist es auch etwas, was irgendwie Leute im Tiefsten ist, anspricht, wenn man es annehmen kann.
Ja, vermutlich haben sich die Entwickler auch viel Gedanken darüber gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen.
Ja.
Das ist erstmal der Weg. Aber,
ja, und sonst gibt es halt irgendwie, es gibt halt diese Achtsamkeitsübungen und es gibt diese Fantasiereisen und manchmal denke ich so, inzwischen könnten die schon länger sein. Gerade wenn man so Anfänger ist, so eine Achtsamkeitsübung auszuhalten, so bei sich zu bleiben, das ist ja auch etwas, was man so lernt im Prozess. Aber wenn man das dann eine Weile macht, denke ich auch, da könnte man die doch eigentlich irgendwann auch so ein bisschen länger machen. Oft bin ich so, dass ich heute denke, ach, war es schon vorbei? Ich könnte noch ein bisschen.
Wie sieht überhaupt der Alltag mit dieser App aus? Also wenn du morgens aufwachst im Bett, machst du die schon an? Oder wann das erste Mal? Wie oft guckst du da rein?
Ja, gerade ist es so, dass ich die jeden Tag benutze, zum Beispiel erstmal morgens. Dort gibt es diese Funktion, dass man jeden Morgen dokumentiert oder einmal am Tag dokumentiert, wie es einem stimmungsmäßig geht, wie präsent die Borderline diese Symptome sind. Und das mache ich auf jeden Fall jeden Tag, meistens schon morgens. Und ansonsten benutze ich die ungefähr 2 oder 3 Mal die Woche, wo ich dann die Übungen mache. Und sonst gibt es, wie gesagt, es gibt auch, ich bekomme ja einmal am Tag diese Nachricht, die mich daran erinnert, irgendwas Positives für mich zu machen. Und manchmal nehme ich die Nachricht einfach nur, um irgendwas für mich zu machen. Das heißt nicht immer, dass ich das mache, was in der Nachricht vorgeschlagen wird. So, ruf mal jemand an oder kocht dir was Schönes oder so. Aber es ist einfach eine Erinnerung an mich, irgendwas Schönes für mich zu machen.
Mhm. Ich finde, das klingt total, total vielversprechend und positiv. Wie ist denn generell die Perspektive bei einer Borderline-Erkrankung? Also gibt es da irgendwann einen Punkt, wo man sagt, jetzt es gibt eine Heilung oder ist das einfach, dass man, also einfach sage ich jetzt so, dass man sich diese Tools bewahren muss? Oder was ist die Perspektive?
Die Perspektive ist, ich weiß nicht, ob man von, ich glaube, von Heilung kann man gar nicht so sprechen. Es geht halt darum, die Symptome so unter Kontrolle zu bekommen und nicht immer so ausgeliefert zu sein.
Ist das also vergleichbar mit einer Suchterkrankung, wo man sagt, du überwindest, ich glaube, so ist das jetzt der Stand der Dinge, ne? Dass man sagt, du bist von einer Sucht nie geheilt, aber du lernst eben damit umzugehen und Stufen zu haben, vorher zu sagen, hey, hier jetzt wird es gefährlich für mich, ich muss aufpassen und das lieber machen.
Genau, es geht darum zu erkennen, ich habe jetzt diese Tools, mit denen ich mit mir selber arbeite. Das heißt, ich erkenne, wenn mich was belastet, ich erkenne, wenn ich angespannt bin. Das ist auch eine Sache, dass ich jeden Tag irgendwie gucke, wie hoch, immer mal wieder eine Auszeit nehme, denke, okay, wie hoch ist gerade meine Anspannung? Vielleicht auch, woher kommt das? Und ich glaube, optimal ist es, wenn man langfristig einfach durch diesen bewussteren und achtsamen Umgang mit sich selbst diese kleinen Katastrophen, die mit Borderline einhergehen, einfach vorhersehen kann oder denen irgendwie entgegenwirken kann. dass man sich nicht ausgeliefert fühlt den Emotionen gegenüber, dass man auch Konflikte oder Beziehungen schafft, manchmal auch einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich bin hier gerade wieder sehr doll in diesem Schwarz-Weiß-Ding drin. Wie könnte ich die Situation noch bewerten oder was brauche ich gerade?
Aber du hast schon das Gefühl, dir geht es besser oder wie geht es dir überhaupt? Und wie ist das anders, als es vielleicht früher war? Auch vielleicht vor Priovi?
Ja, mir geht es jetzt, mir geht es viel besser. Was mir gerade hilft, mir hilft krass Struktur. Ich habe gelernt, dass es für mich nicht gut, mich einfach in den Tag fallen zu lassen und gucken, was kommt, sondern irgendwie so ein bisschen Pläne zu haben und Sachen, an denen ich mich entlanghangel. Weil es ist immer noch oft so, dass wenn ich nichts zu tun habe, zum Beispiel vor ein paar Wochen war ich jetzt krank und dann liegt man da, dann ist man so mit seinen Gedanken auch zu viel alleine und dann bin ich auch sehr empfänglich dafür, wieder in so eine Melancholie, in so eine Traurigkeit irgendwie abzufallen oder manchmal habe ich auch einfach keine Lust, mich damit zu befassen. Ich meine, ich habe diese ganzen Tools gelernt, aber manchmal bin ich so, dass ich mich jetzt entscheide, oh nee, ich fühle mich gerade so schlecht, mir hilft jetzt nichts, ich bin jetzt einfach nur traurig, als ob ich das alles gerade verlernt habe. Das heißt, es gibt manchmal auch so Rückschritte, wo man sich wieder daran erinnern muss, so, ach, du hast doch was dafür. Aber so im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich habe diese Selbsthilfegruppe für Sucht und Borderline. Die heißt Glücklich sein mit Borderline.
Schöner Name. Sehr gut.
Dann habe ich meine Gruppentherapie. Wir sind auch eine Gruppe von 6, 7 Frauen, alle mit der Borderline-Diagnose und einem sehr, sehr süßen, sehr engagierten Therapeuten. Und dann mache ich sehr, sehr viel Sport. Sport ist für mich gerade die absolute Heilung, weil ich vorher nie Sport gemacht habe, aber jetzt merke...
Was machst du?
Ich habe vor einem halben Jahr angefangen zu boxen und da merke ich halt wirklich irgendwie, ich bin konzentriert. Zum Beispiel, wenn ich eine Krise habe, dann ist es das, was ich machen kann. Ich laufe einfach zum Sport, zum Boxen zum Beispiel und da merke ich so, ich bin so konzentriert. Was mache ich mit meinen Füßen? Irgendwie, wo ist meine Deckung? Wie kann ich mit meiner Energie und meinem Atem haushalten, dass ich an nichts anderes denken kann und diesen Abstand gewinnen kann? Und ich merke halt wirklich auch eine realistische Einschätzung, ey, das kannst du gut, das kannst du nicht gut. Und das ganz oft ist ja dieses, das ist auch ganz wichtig für mein Selbstbild irgendwie zu spüren.
So ein Experimentierfeld, wo du sehen kannst, hey, es wirkt, ich habe doch recht.
Genau, und ich merke halt auch meine Defizite und merke aber auch, dass ich daran arbeiten kann. Und dass ich nicht dann denke, du bist ein Versager, sondern ich denke, kannst ja mal ein bisschen an deinem Footwork arbeiten.
Okay, ja.
Super.
Genau.
Und du bist auch als Schriftstellerin sehr engagiert, auch als Stimme von POC, so haben wir das wahrgenommen. Fließen da auch deine Erfahrungen mit der Erkrankung mit ein in deine schriftstellerische Tätigkeit?
In meinen Texten, die ich schreibe, das sind vor allem Kurzgeschichten, da verarbeite ich auf jeden Fall auch so Dinge wie Zugehörigkeit und dieses Fremdfühlen und auch so Einsamkeit, so Gefühle, die mich irgendwie ganz lange begleiten.
Oder Alltagsrassismus in dieser Geschichte mit dem Kind.
Genau, Alltagsrassismus, genau. Ich muss dazu jetzt aber ehrlich gesagt wieder ein bisschen Zugang finden. Beim Schreiben ist es nämlich auch so, früher habe ich nur so für mich selbst geschrieben, da war das auch was sehr Befreiendes und ganz natürlich. Aber seitdem ich das merke, dass andere Leute meine Texte lesen, ist da auch irgendwie so eine Schwere reingekommen, dass ich auch wieder reinkomme in dieses Leistung. Du musst gut sein, du musst perfekt sein. Und etwas zu schreiben ist oft, dass ich denke, man muss ja auch einfach erstmal anfangen, zum Beispiel einen neuen Text zu schreiben. Und da ist es oft so, dieser Satz ist es nicht wert, der erste Satz auf diesem Blatt Papier zu sein. Und das ist auch... auch eine Sache, die ich gerade ganz doll lerne, weg von der Bewertung zu kommen. Also Sachen wahrnehmen, ohne sie zu bewerten. Zum Beispiel meine Selbsthilfegruppe, die arbeitet sehr viel mit DBT und da ist das einfach zentral. Wenn ich jetzt irgendwas erzähle und sage, da habe ich voll verschissen, so, da sagt jemand, dann klopft jemand auf den Tisch, weil das bedeutet, da war gerade eine Bewertung drin. Mhm. Und dass man sich das wieder abgewöhnt. Ich denke, wenn ich zum Beispiel an meinen Suizidversuch denke, wenn ich in dem Moment geschafft hätte, da aus der Bewertung rauszugehen und mich so schlecht zu machen, dann wäre das vielleicht mit Sicherheit ganz anders ausgegangen. Ne?
Ja, und wie toll, dass du hier bei uns sitzt, Winnie, wirklich, und mit so einen Interviews und so einen gefühlvollen Einblick gibst in die Wege heraus, mhm, als solch einer Situation.
Naja, und eben auch, was du gesagt hast, ja, so, ich meine, das ist auch so krass. Also wir sind total dankbar. Und ich glaube, ganz viele Menschen sind dankbar dafür, weil das ja, also, ne, du kämpfst selber mit der Bewältigung, aber dadurch, dass du das offen machst, hilfst du auch anderen und bist Vorbild. Aber das ist natürlich auch nochmal schwer. Merken wir ja auch jetzt, ja, dass du ringst auch mit dir. Aber wir sind echt total dankbar. Wie siehst du das selber? Wie wichtig ist das, was du machst? Also, und dass es Leute gibt, wie du, die sagen, hier, guck mal, ich hab das, ich komme damit klar, so und so geht das.
Ja, ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel über Borderline gar nicht so viel bekannt ist, wenn man das nicht explizit danach sucht. Und das Schlimme ist auch bei dieser Borderline-Diagnose, wenn man das irgendwie googelt, irgendwie als Podcast oder als im YouTube guckt, was man dazu findet, da stehen einfach katastrophale Sachen drin. Die sagen so, Borderliner in Beziehungen, das sind die manipulativsten, bösartigsten und toxischsten Menschen, lauf. Und wenn man sich da irgendwie informiert, das, glaube ich, ist es zum Teil auch echt eine Katastrophe. Vielleicht, wenn ich mal kurz Werbung machen darf, und zwar in meiner Selbsthilfegruppe, Glücklich sein mit Borderline. Die haben jetzt auch einen Podcast gestartet, wo sie auch ein bisschen darüber aufklären, cool, wollen. Ja. Da, wie gesagt, zum Beispiel, was ist Borderline? Was hat Borderline mit Sucht zu tun? Weil das ist bei uns halt auch irgendwie so ein Schwerpunkt. Und das tritt sehr oft auch miteinander auf. Und ja, und ich merke halt, wenn ich jetzt hier so mit euch rede, ich merke ja auch, wie das resoniert und dass viele Sachen für euch krass plausibel sind und dass Sachen sind, die mir helfen, die auch ganz vielen anderen helfen können, auch ohne diese Borderline-Diagnose. Wie wichtig ist es, irgendwie achtsam zu sein? Wie wichtig ist es, mit sich selber nicht so hart ins Gericht zu gehen und ab und zu mal sich Zeit dafür zu nehmen, irgendwie nett zu sich zu sein oder keine Ahnung so an.
Ja, oder ein Gehirn eine Pause zu geben und zu sagen, hier, konzentriere dich aufs, ja, Boxen, konzentriere dich aufs Atmen beim Sport oder so.
Ja, ich kann es nur wiederholen. Vielen, vielen Dank. Also ich habe auf jeden Fall aus dem Gespräch ganz, ganz viel für mich nochmal gelernt und mitgenommen. Besonders die Bewertung des eigenen Tuns und die Strenge, die man mit sich selber hat, sich eben diese Räume zu schaffen, wo man einfach Dinge für sich selber tut, zur Ruhe kommt, dem Tag mal Pausen gönnt. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Es klingt ein bisschen verrückt, aber in so einen Gesprächen lerne ich auch immer noch mal ganz viel über mich. Zum Beispiel heute habe ich auch mich Sachen sagen hören, die mich auch ein bisschen überrascht haben oder die, wo ich gemerkt habe, ach guck mal, da ist ja noch eine Emotion. Und also für mich ist das irgendwie auch wertvoll.
Ja, ich bin voller Wärme und Dankbarkeit. Winnie, ich finde dich super. Danke.
Dankeschön.
Dann bleibt uns jetzt nochmal ein Hinweis auf die nächste Folge.
Da sprechen wir nämlich mit Dr. Gitta Jakob. Die hat Priovi als Psychotherapeutin mitentwickelt und kennt auch Winnie und erklärt uns nochmal diesen fachlichen Hintergrund dieser App.
Ich würde jetzt vorschlagen, wir sagen noch eine einzige Sache.
Ja, und zwar
tschüss. Tschüss.
Ich dachte so, was kommt denn
was
jetzt?
Was kommt jetzt denn?
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Diese Folge ist Teil unserer Sonderedition Suizidprävention. Dieser Themenschwerpunkt wird durch das Bundesministerium für Gesundheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid. Aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.